Vis-à-vis.
Ja, ein Vierteljahrhundert Nikolaisaal, noch jung, aber schon erwachsen. Wenn Sie beide dieses Haus vergleichen mit anderen Institutionen in der Nähe und der Ferne, was macht eigentlich das Besondere des Nikolaisaals aus?
Das Programm des Nikolaisaals war von der ersten Stunde an nicht rein klassisch, sondern von vornherein übergreifend. Und das ist etwas, was ich doch sehr besonders finde. Andere Häuser machen das auch. Also damit haben wir nicht eine absolute Alleinstellung. Aber in der Art und Weise, wie es hier praktiziert wird, ist es schon eine große Bandbreite mit dem Effekt auch, dass Besucher sich selber durch das Angebot musikalisch weitergebildet haben und dadurch einfach auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben, weil sie es konnten.
Heike Boman, muss man dazu sagen, war schon 2006 hier, dann mit einer Unterbrechung in verschiedenen Funktionen. Michael Dühn ist 2018 als Programmleiter gekommen, mit dem Blick auch von anderen Städten. Nochmal die Frage, was ist vielleicht besonders, was ist vielleicht leichter oder schwieriger in Potsdam?
Heike Boman hat es gerade schon gesagt, der Nikolaisaal kommt dem Anspruch, ein Konzerthaus wirklich für die ganze Stadtgesellschaft zu sein, wie ich finde, sehr beeindruckend nahe. Und das ist seit 2000 so, was einerseits an dem sehr breiten Programm mit gleichzeitig höchstem Qualitätsanspruch steht. Wir decken ja auch, wenn man so will, alle Altersgruppen ab. Also vom Babykonzert bis zu Konzerten für Demenzkranke gibt es bei uns ein Angebot, das sich an ganz viele verschiedene Bevölkerungsschichten richtet und das auch von diesen glücklicherweise angenommen wird. Das zweite ist, dass der Nikolaisaal eben nicht nur Konzertsaal ist, sondern auch Heimstatt für Ensembles dieser Stadt. Der Potsdamer Männerchor, die Potsdamer Singakademie und auch die Musikschule machen hier nicht nur ihre Konzerte, sondern proben auch hier in unserem Probensaal. Wir haben als Hausorchester die Kammerakademie Potsdam, die ebenfalls hier zu Hause ist, die ein Jahr jünger ist als der Nikolaisaal und natürlich deren internationaler Erfolg auch uns absolut zur Ehre gereicht und so mit großer Anerkennung und auch kollegialer Freude verfolgen. Und das Dritte, was den Nikolaisaal besonders macht, ist das Vermietgeschäft. Also das ist für mich als Programmdirektor, der für unsere Eigenveranstaltung verantwortlich ist, manchmal etwas schmerzhaft, weil wir durchaus auch von Volksmusik über Schlager bis hin zu Comedy wirklich auch da ein sehr, sehr breites Angebot haben und quasi keine inhaltlichen Einschränkungen bis auf ganz wenige Ausnahmen vornehmen, um eben auch da diesem Anspruch gerecht zu werden, tatsächlich ein Haus für alle zu sein.
Weil Sie die Kammerakademie Potsdam erwähnt haben, regelmäßig hier sind ja auch die Symphoniker aus Brandenburg-Havel und das Brandenburgische Staatsorchester und das Filmorchester Babelsberg, also auch Einrichtungen, die sich freuen, an Orten zu sein, wo sie zum Beispiel die Akustik kennen.
Genau, wir freuen uns übrigens auch, dass diese drei Orchester bei uns sind, auch alle von Anbeginn des Saals ein fester Bestandteil des Programms. Das ist ein großer Vorteil, den wir haben, dass wir hier auch repertoiremäßig wirklich aus dem Vollen schöpfen können.
Irgendwo sind es vier Hausorchester, die wir haben. Natürlich hat die Kammerakademie immer eine herausragende Stellung, weil sie auch hier sind und hier proben und quasi wir uns jeden Tag mindestens fünfmal sehen. Sie sind wirklich hier zu Hause, aber eigentlich haben wir vier Hausorchester.
Das ist, kann ich mir vorstellen, nicht ganz einfach, wenn Sie versuchen, so eine Linie über ein Programm zu machen, weil es gibt Stücke, die will jeder spielen und es gibt Termine, die will jeder haben. Sind Sie da sozusagen der Hausmeister einer großen WG oder können Sie auch eigene deutliche Akzente setzen?
Ich bin in der glücklichen Position hier mit dem Team, bestehend aus Astrid Weidauer und Daniela Strassvogel, sehr aktiv und sehr markant Akzente setzen zu können. Also das ist auch der Anspruch des Hauses, dass wir eben nicht nur moderieren, sondern dass wir auch mit Themenwochenenden, mit Themenschwerpunkten, mit ganz eigenen auch Formaten, also wir haben ja hier nach Potsdam das Format der musikalischen Lesung auch oft in Kooperation mit dem Museum Barberini geholt. Das ist was, was wir neu entwickelt und etabliert haben. Wir haben Themenwochenenden wie zum Beispiel das Nico Grooves, wo es um elektronische Musik im weitesten Sinne geht, was in der nächsten Saison dann eine Fortsetzung erfahren wird und so weiter, sodass wir glücklicherweise hier auch in der Situation sind, hier programmatisch also sehr deutlich und sehr markant Akzente setzen zu können.
Ein Haus für alle, das heißt, es geht zunächst einmal in die Potsdamer Stadtgesellschaft und in das Umland. Wie ist das eigentlich mit dem Publikum aus der Kleinstadt direkt nebendran, also aus Berlin?
Ich würde das ganz gerne aus zwei Perspektiven erzählen. Erstmal aus der Perspektive, als ich selber 2001 nach Berlin gezogen bin und habe vorher das Musikfest Bremen betreut und habe gedacht, oh mein Gott, ich kann jetzt die komplette Bandbreite der Klassik hören, weil ich bin ja in Berlin. Das muss ja alles vorhanden sein bei dem Wahnsinnsangebot und habe in Berlin festgestellt, dass ich überall übertrieben formuliert damals Zauberflöte quasi im Angebot hatte. Also es hat sich wiederholt und ich dachte, oh mein Gott, die sprechen sich gar nicht ab. Wie kann das sein? Warum kann ich die Nischen nicht hören? Und hier ist es so, bei uns drittelt sich das. Die kleine Stadt nebenan ist ein Drittel und stellt ein Drittel unserer Besucher. Der Speckgürtel von 50 Kilometer stellt ein zweites Drittel und die Potsdamer sind das dritte Drittel. Und wir haben natürlich auch vertragliche Vorgaben, dass wir sagen, wenn ihr bei uns spielt, könnt ihr 3 Monate davor und danach nicht in Berlin spielen. Also wir müssen natürlich eine zeitliche Alleinstellung haben und natürlich müssen wir auch, versuchen wir immer, uns inhaltlich auch besonders abzugrenzen. Und natürlich gibt es einen Blick dahin, aber eigentlich auch keinen, der uns, ich würde jetzt nicht sagen, dass der so prägend ist, dass man sich über Abgrenzung definiert, sondern wir machen ja schon unsere eigenen Sachen, achten aber einfach darauf, dass es sich nicht gerade in Berlin wiederholt.
Wir haben natürlich auch Konzerte, die es so in Berlin einfach gar nicht gibt. Also die Konzerte von Popkünstlern mit dem Filmorchester Babelsberg, das macht kein Orchester in Berlin mit dieser Stringenz, mit dieser Dichte und auch mit diesem, würde ich sagen, inhaltlichen Anspruch. Also wenn Sie Juli, wenn Sie Stefanie Heinzmann, wenn Sie Megalo, wenn Sie Andreas Dresen und Alexander Scheer und Band mit Filmorchester hören wollen, dann geht es nur in Potsdam, das wissen die Berlinerinnen und Berliner auch und kommen dann entsprechend.
Und damit ist zumindest schon mal ein Teil auch des Programms dieser Saison kurz angesprochen worden. Zu einem funktionierenden Veranstaltungshaus gehört auch die Hardware, 25 Jahre. Ich sagte es, noch jung, aber für ein Haus ist das schon ein ziemliches Alter, wenn wir bedenken, mit welchen technischen Geräten wir vor 25 Jahren gearbeitet haben, mit welchen wir heute arbeiten. Sie haben, Heike Bohmann, vor kurzem noch mal deutlich gesagt, lasst uns nicht nur über Kunst reden, lasst uns auch darüber reden, dass das Ganze ein Gebäude ist, das uns vielleicht zerbröselt.
Sagen wir es mal so, ich habe das mal so formuliert, ich habe erst auf der Arbeitsebene das stark kommuniziert, als die Reaktionen dann, sagen wir es mal so, etwas verhalten waren, war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich es öffentlich kommunizieren musste. Ich bin mit der Stadt stark im Dialog. Die Gelder sind gefunden worden und wir haben einen Zeitplan für die Dinge, die wir jetzt machen werden. Wir haben eine Prioritätenliste der Dinge, die wir jetzt abzuarbeiten haben. Das sind auch ganz klar technische Momente. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir auch kosmetisch werden müssen, ganz einfach, weil uns dann zum Beispiel im Foyer die Wände neu, das Marmorino neu gemacht werden muss. Irgendwann, ich gehe tatsächlich immer vor der Saisoneröffnung selber mit dem Pinsel durch das Foyer und pinsel die weißen, abgebröckelten Flächen nach, weil sich ansonsten keiner an die Wände traut. Wenn der Plan jetzt so umgesetzt wird, wie wir ihn gemacht haben mit der Stadt, dann werden wir das schaffen. Wir werden sicherlich auch irgendwann zwischendurch schließen müssen für einen Zeitraum X. Wenn wir schließen, ist aber klar, dass wir uns wie immer Alternativen dafür ausdenken und Schicksal als Chance. Ja, wir werden dann in der Stadt spielen, wir werden neue Orte suchen, wir werden kreativ werden. Das ist dann für uns auch eine schöne Herausforderung. Das wird aber nicht von 29, so wie es aussieht, stattfinden.
Michael Dühn, Heike Bohmann, denken wir mal 25 Jahre weiter. Die ganze Kulturlandschaft verändert sich sehr stark. Die berühmte Frage, also Sie beide sind jetzt Anfang 50, Ende 40 und gehören schon einer Generation an, für die es nicht mehr selbstverständlich ist, in Live-Musikveranstaltungen zu gehen, weil alle vor ihrem Rechner sitzen. Was muss in den nächsten Jahren getan werden, damit ein solches erfolgreiches Modell weiter existiert und woran wollen Sie sich dabei beteiligen?
Zunächst mal, bevor wir jetzt den Blick in die Zukunft wagen, würde ich noch mal ganz kurz widersprechen wollen, was die Gegenwartsdiagnose betrifft, dass Menschen nicht mehr so stark in Konzerte gehen. Also das ist das, was wir tatsächlich ganz anders wahrnehmen. Auch gerade nach der Corona-Pandemie gibt es ein ganz großes Bedürfnis nach Live-Kultur, nach gemeinsamem Musikerleben. Heike Bohmann hat sehr intensiv hier auch sozusagen darum gekämpft, dass wir Aftershow-Partys machen, dass wir nach den Konzerten, wo eigentlich alle Techniker und Technikerinnen abbauen wollen und nach Hause wollen, dass man da sagt, nee, wir machen jetzt noch weiter, wir bieten noch sozusagen einen Ort der Gemeinschaft an, wo man gemeinsam tanzen kann und dieses Musikerlebnis noch abrunden kann. Und wir erleben tatsächlich, und da sind wir vielleicht auch in einer glücklichen Position, dass dieses Bedürfnis nach Konzerten eigentlich auch in unserer Generation, aber auch in jüngeren Generationen tatsächlich ungebrochen ist.
Man muss schauen, wie sich Gesellschaft verändert, wie sich Bedürfnisse in der Gesellschaft verändern. Wenn man auf Corona guckt und einfach nochmal auf die Krisen vor 100 Jahren schaut, dann kann man sehen, Ja, da hatten wir auch 20er Jahre, dass es dann auch nochmal eine Phase von bisschen Hedonismus geben muss, nachdem wir alle zu Hause eingesperrt waren. Deswegen haben wir auch in dem Moment die Veranstaltungen angepasst, dass wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt Aufenthaltsqualität, wir können jetzt durchatmen, wir können danach nochmal gemeinsam tanzen gehen. Da haben dann 70-Jährige neben 20-Jährigen getanzt und das kann man sonst nicht. Wo kann man das in Berlin? Also da kann man Schlange stehen, um tanzen gehen zu können.
In 25 Jahren, wenn ich dann 73 bin und in Rente, dann freue ich mich schon sehr, hier in den Nikolaisaal zurück. Wir werden sehen. Freue ich mich schon sehr, in den Nikolaisaal zurückzukommen, der ein vitales Zentrum von musikalischen Live-Erlebnissen geblieben ist, der endlich Solarzellen auf dem Dach hat und von einem Programmteam auch weiterhin betreut wird, das am Puls der Zeit bleibt. Und das braucht natürlich auch Vertrauen. Und dass dieses Vertrauen, das wir uns, das kann ich glaube ich auch in aller Bescheidenheit sagen, erarbeitet haben, weiter erhalten bleibt und ausgebaut werden wird, das ist der Wunsch natürlich vor dem Hintergrund einer Stadtgesellschaft, die weiterhin auf Vielfalt und Toleranz setzt und Kulturorte wie den Nikolaisaal weiter materiell und ideell so unterstützt, wie es derzeit der Fall ist. Und dazu gehört auch, nicht zu vergessen, das Land Brandenburg, das auch ein ganz wichtiger Fördergeber und Partner ist.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.